Servus, in diesem ersten Teil vom Interview geht es um die funktionelle Glaubenspflege nach Bürgi, warum die richtige Glaubenspflege so wichtig ist und wie oft Glaubenspflege erfolgen sollte. Herzlich willkommen beim Kuhstall Bau und Umbau Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps für deinen optimalen Stall mit Blick auf das Wohl von Mensch und Tier. Schön, dass du da bist. Ich bin Gusti Spötzl und ich unterstütze Milchkuhhalter, die richtigen Entscheidungen für ihren Stallbau oder Umbau zu treffen und eine für sich optimale Lösung zu finden, ohne jemals schon einen Stall geplant und gebaut haben zu müssen. Hallo in der heutigen Folge. Im heutigen Interview, da geht's um die funktionelle Glaubenspflege nach Bürgi. Wir erfahren, was in der Glaubenspflege wirklich wichtig ist und wie oft die Glaubenspflege erfolgen sollte. Dies ist der erste Teil vom Interview, vom gesamten, und in der nächsten Folge, da erscheint dann der zweite Teil, da geht's um den geeigneten Boden für die Kühe, um Gummibeläge auf den Böden und was erfolgreiche Betriebe gemeinsam haben. Jetzt neu als Bonusvideos in Kuhstallbau Online-Kurs sind Vorträge von Karl Bürgi und da geht's beispielsweise um die Oberfläche vom Boden, Faktoren für die Klauengesundheit und auch die funktionelle Klauenpflege nach Bürgi. Wenn dich das interessiert, dann lass uns gern sprechen, wenn du gerade eine Baustelle vor dir hast, entweder einen neuen Bau oder einen Umbau, und dann finden wir heraus, ob der Kuhstallbau Online-Kurs für dich geeignet ist. Nun gehen wir direkt ins Interview. Mein heutiger Gast aus dem US-Bundesstaat Wisconsin beschäftigt sich schon seit sein fast ganzes Leben lang mit der Glaubenspflege bei Kühen. Geboren in der Ostschweiz auf einem kleinen Betrieb, ist er mit 18 Jahren in die USA ausgewandert. Schnell wurde die Glaubenspflege sein Steckenpferd. Enttäuscht von den Ergebnissen begab er sich auf die Suche nach der besten Methode. Mit eigenen Versuchen und mit wissenschaftlicher Begleitung entwickelte er sein eigenes System. Nun bringt er weltweit sein Wissen in Milchkuhbetriebe, wie man Lahmheiten vermeidet. Ich freue mich, dass du hier bist. Willkommen, Karl Bürgi.
Es freut mich sehr, da teilzunehmen und ein bisschen von meiner Erfahrung weitergeben.
Sehr schön.
Ich war 22, als ich ausgewandert bin. Als ich in die USA ging, so habe ich ja das die landwirtschaftliche Schule und noch Weiterbildung gemacht. Und dann möchte ich die Welt ansehen und habe da in den USA durch die Universität Wisconsin habe ich doch eine Arbeitsbewilligung bekommen. Und da habe ich auf Milchwirtschaftsbetrieben in Wisconsin seit 1980 gearbeitet.
In Deutschland verbreitet ist ja die funktionelle Glaubenspflege. Wie unterscheidet sich die Methode in Deutschland oder die man im deutschsprachigen Raum kennt von der Glaubenspflegemethode nach Bürgi?
So, ich möchte sehr sagen, dass die Grundlagen ziemlich ähnlich sind. Aber dann, wie man das macht, hat gewechselt. Und das habe ich gewechselt von Erfahrung, die ich weltweit bekommen habe. Und heute nenne ich das, sage ich, das ist die moderne Klauenpflege, ist für die moderne Kuh. Aber man muss auch Fortschritt mit der Klauenpflege machen. Und die meisten Systeme machen alles noch gleich, wie die es vor 40, 30 Jahren gemacht haben. Und wir haben da wirklich wenig Fortschritt gemacht. Und ich denke, dass mit meinem Wissen, mit meiner Erfahrung konnte ich das sehen. Und ich habe auch die Anatomie viel mehr studiert und viele Totenklauen in halb geschnitten oder auch gesägt, sodass man wirklich sehen konnte, was da innen passiert. Und das Wissen, das wir heute haben, vom der Anatomie und die Ursachen der Lahmheit, das hat mich dann dazu gebracht, die Methode ein bisschen umzustellen. Und zum Beispiel, früher hatte man immer mit der Innenklaue hinten angefangen, der Außenklaue vorne, und dann hat man die Außenklaue hinter der Innenklaue angeglichen. Das gleiche vorne. Wie hat die Innenklaue der Außenklaue angeglichen? Und ich habe einfach gefunden, da wurden viel zu viele Fehler gemacht. Man hat die Innenklaue zum Beispiel hinten zu stark beschnitten und dann hat man die Außenklaue auch gleich groß gemacht und somit sind beide dann zu viel geschnitten worden. Und wenn ich da so auf der Welt rumreise, auch in Deutschland, Österreich, der Schweiz, überall, möchte ich sagen, dass da ungefähr 80% der Kühe werden zu viel geschnitten im Klauenstand.
Aber obwohl du sagst, du gleichst ja im Endeffekt in deiner Methode, ich durfte einen Klauenpflegekurs bei dir besuchen, du gleichst ja mit deiner Methode im Endeffekt ja auch die Innenklaue und die Außenklaue an, sodass die Kuh schön dasteht. Wo ist da so wirklich der Unterschied für unsere Zuhörer?
So was wir machen, mit unserem ersten Schritt messen wir beide Klauen. Und wir machen beide Klauen zu der richtigen Länge und richtigen Sohlendecke. Und das hat noch vorher niemand so gemacht. So der erste Schritt für uns ist, zum beide Klauen zur richtigen Länge und Sohlendecke machen. Und dann weitergehen mit dem zweiten und dritten Schritt der funktionalen Klauenpflege.
Und der zweite Schritt in deiner Variante, wie schaut der aus?
Der zweite Schritt, es heißt ja im zweiten Schritt, dass man die Trachtenhöhe der Außenklaue der Innenklaue angleicht. Und was wir heute finden, wenn wir das richtig von Anfang an machen und richtig schneiden, machen wir das sehr selten. Ich mache das, wenn ich so 350 Kühe pro Monat schneide oder 400 Kühe pro Monat schneide, muss ich das vielleicht zweimal machen. Und ich denke, dass das hat damit zu tun, dass wir schon die meisten Rinder in unseren Gebieten oder an meinen Betrieben schon 3 bis 8 Wochen vom Abkalben aufstellen und die Hohlkehlen schneiden. Und ich denke, das macht dann der große Einfluss, weil wir dann, wenn wir die erste Entzündung in der Sohle vorbeugen können durch das richtige Klauenschneiden, dann passiert die zweite Entzündung, die normal nach dem zweiten Abkalben erfolgt, ist schon auch wieder mit der funktionellen Klauenpflege vorgebeugt. Und darum sehe ich heute Betriebe, wo wirklich die Sohlenverrötung oder die Sohlenblutung, ich sehe keine Blutungen, manchmal ein wenig vierte, fünfte, sechste Laktationskühe. So, wenn wir das richtig machen, können wir das wirklich ausdehnen oder viele Jahre mit wenigen Problemen haben.
Bevor wir vielleicht dann zum dritten Schritt gehen, wie oft soll man die Kühe schneiden? Du sagst jetzt, die Jungtiere, sollen die Jungtiere, die Fersen, sollen die das erste Mal die 3 bis 8 Wochen vor der Kalbung geschnitten werden? Oder wäre es besser, wenn wir es noch vorher einmal auf den Klauenstand heben?
Ich denke, es kommt ganz darauf an, auf die Klauenlänge. Wenn die Tiere viel auf Tiefstreu sind, ganz sicher müssen wir sie vielleicht einmal bei 15, 16, 17 Monaten alt oder 18 Monaten alt mal in den Klauenstand bringen und die Klauen funktionell schneiden. Wenn da aber eine gute, sagen wir, die sind vielleicht für 2, 3 Monate auf der Tiefstreu und dann gehen sie auf die Weide im Sommer oder sie sind in einem Laufstall, dann ist das hauptsächlich manchmal gar nicht nötig. Und so der erste Schnitt würde dann ungefähr 3 bis 8 Wochen vor dem Abkalben der Fersen gemacht. Und ich denke, dass das für mich ist das der wichtigste Schnitt für das Tier. Und dann heute, da probieren wir es, es kommt auf die Betriebe drauf an, kommt auf die Böden drauf an, es kommt darauf an, die Betriebsgröße, Das auch natürlich Rabri. So in Fällen, wo der natürlich Rabri wirfst, ich würde sagen, ideal, ich möchte die Kühe vor dem Abkalben, so 3 bis 8 Wochen vor dem Abkalben, so trockenstellen, würde eine gute Zeit sein. Oder auch 3 Wochen vor dem Abkalben, wenn sie die Startphase gehen.
Ja, in der Sinkphase,
ja. Für mich ist es sehr wichtig, dass da 3 Wochen bevor dem Abkalben bis 3 Wochen nach dem Abkalben keine Lahmheit ist.
Ja.
Ja. Und Problemkühe, für mich normal werden die hinten klauen und zwischen 30 und 45 Tagen nochmal Kontrolle gemacht, ja, zum Nachschauen, weil ich will keine Kuh in den Klauenstand bringen zwischen 45 und 120 Tagen oder 110 Tagen, weil das müssen Hochleistungstiere sein. Und wenn wir etwas wechseln durch den Tag, Klauen schneiden, dann verliert man Produktion. Und wir haben das jetzt festgestellt, dass auch übers Lange an einigen Kühen kann das einen Einfluss haben für die Jahresproduktion. So vielfach auf unseren Betrieben, dann werden die Kühe nach 120 Tagen wieder oder 110 bis 140 Tagen wieder geschnitten. Und ganz sicher die älteren Kühe mit Problemen, die Verrötung hatten, die werden alle 90 Tage wieder Kontrolle gemacht. Ja, alle 90 Tage. Und vielleicht im Sommer, manchmal bringe ich das sogar auf nach 60 Tagen runter, weil wir wissen genau, dass mit Hitzestress die Kuh mehr steht. Und wenn du eine Kuh hast, die 60 Liter Milch produziert sie auch mehr Hitze mit ihrer Milchproduktion. Und wenn sie heiß ist, wenn die Kühlung nicht gut ist, dann steht sie mehr. Und da ist es sehr wichtig, dass wenn sie steht, dass sie auf einen richtigen funktioniert, dass die Klaue richtig funktioniert. Dass das Gewicht richtig auf der Klaue geladen ist. Und das macht dann einen großen Influence.
Großen Einfluss, ja.
Ja, genau.
Und also das heißt jetzt zusammengefasst, bei jungen Kühen, da kann vielleicht 2-mal im Jahr reichen. Bei älteren Kühen oder Kühen, die schon mal irgendwie ein Problem hatten, geht das rauf bis 4-mal, vielleicht sogar 5-6-mal im Jahr. Wäre so das Extreme, aber so also Richtung 4-mal im Jahr. Und wer jetzt einen Klauenpfleger hat, der immer wieder kommt, dann ist im Endeffekt, welcher Rhythmus dein Favorit, wenn man jetzt sagt, in so deutschen, vielleicht auch bayerischen Betriebsgrößen, wo man jetzt sagt, man hat vielleicht so 50 oder 100 Kühe, 150 Kühe in einer Herde, wenn da auf einen Tag alles erledigt ist, wie oft soll der am besten kommen?
So, wenn wir da in einem Tag alles erledigt, so den ganzen Bestand schneiden, und sagen wir kommen 3-mal im Jahr. Das sind immer Kühe, die am falschen Stadium in der Laktation sind oder im Leben sind. Da müssen wir, wenn die einmal dreimal im Jahr kommen, da müssen wir Kühe schneiden, die zwischen der 3 Wochen bevor dem Abkalben und 3 Wochen nach dem Abkalben sind. Da haben wir Kühe darunter zwischen, sagen wir, 60 und 110 Tage, wenn da die Peak-Produktion passieren muss. Und so ist auf den kleinen Betrieben, da können wir nicht viel machen. Aber ich denke, wenn da größere Betriebe sind, entweder muss der Farminhaber oder der Viehchef auf dem Betrieb zwischendurch etwas machen, sodass dann die Kühe nicht during dieses Stadium in den Klauenstand müssen. Wenn wir da für Hochleistungstiere gehen, wenn wir nicht für Hochproduktion gehen, dann geht alles. Ja? Aber ich denke, da ist eine große Möglichkeit, die man wirklich
nutzen sollte oder
nutzen sollte, die wir heute an vielen Betrieben nicht genutzt wird. Und wir sagen, wir verlieren keine Milch, aber wir können das heute mit den Daten so schön vorstellen. Wir haben heute so viele Möglichkeiten, das zu analysieren und sehen, was passiert, wenn wir das am falschen Ort, am falschen Zeitpunkt machen.
Ja. Vielleicht jetzt nochmal zurück auf die funktionelle Glaubenpflege nach Bürgi. Du hast jetzt gesagt, der erste Schritt, das war die Längenanpassung bzw. die Sohlendickeanpassung an beiden Klauen, innen und außen.
Ja, und vorne.
Und genau. Der zweite Schritt, der war bei den wenigen Kühen, die es brauchen, die Angleichung vom Ballen.
Ja, ja.
Und dann kommen wir jetzt zum dritten Schritt.
Der dritte Schritt ist die Hohlkehlung. Und ich mache heute an den meisten Kühen eine Hohlkehlung, die wirklich über 80% der Sohle, über 80% der Sohle geht. Und das ist nur gemacht an der Außenklaue, weil die Außenklaue wird anders geladen. Und mit diesem System haben wir heute gesehen durch Versuche, dass da sehr viel bringt, wenn man die Hohlkehlung richtig schneidet. Und ich möchte nur noch sagen, dass die Hohlkehlung muss der Sohlendicke angepasst werden. So, wenn da eine dünne Sohle ist an der Außenklaue, dann darf man nicht eine große Hohlkehlung schneiden, weil wenn wir mehr Fläche wegnehmen, dann sehen wir auch sehen wir mehr Abrieb. So müssen wir das gut überwachen und verstehen. So, aber auf, und das ist hauptsächlich auf Betrieben, wo vielleicht der ist Gussasphalt oder der ist aggressive Böden oder aggressive Bodenbearbeitung, dann muss man ein bisschen zurückhalten. Für mich, ich denke speziell an Kühen und Rinder, die dann abkalben und die sind im Laufstall aufgewachsen, da darf man wirklich eine Hohlkehlung bis zu 80% machen. Und was es gezeigt hat für uns, ist wirklich eine große Reduktion von Sohlengeschwüren oder sogar Verrötung. Und das andere haben wir auch gesehen auf einem Versuch, mit einem Versuch, denn dass die größere Hohlkehlung die Mortellaro-Krankheit reduzierte. So, wir haben jetzt verglichen eine halbe Hohlkehlung halb der Klaue zu machen, die halbe der Klaue so im Sohlengeschwürbereich und dann ungefähr 80%. Und von diesem haben wir gelernt am Schluss des Versuchs, dass die Rinder, die Fersen, die wir mit der größeren Hohlkehlung geschnitten haben, hatten weniger Mortellaro in der ersten Laktation und zweiten Laktation. Und das Wichtigste von der Hohlkehlung möchte ich noch sagen, man muss vom Spitz wegsehen. Es muss, ja, dass man, wenn man es mit der Flex macht, muss man sehr vorsichtig sein, weil wieder, wenn wir zu far in den Spitz gehen, dann können wir Lahmheit verursachen. Und das ist wieder ein großes Problem.
Wenn man jetzt den Klauen sieht, dann haben wir, also die, wenn man in den Klauen in den Stand reinhebt, dann haben wir im Endeffekt die volle Fläche vor uns. Das untere Drittel, wo der Spitzenbereich ist, den lassen wir komplett stehen, den Tragrand innen und außen sowieso. Aber auch innen muss unbedingt stehen bleiben, das erste Drittel, richtig?
Ja, richtig, richtig.
Und dann beginnt erst die Hohlkehlung.
Ja, in der Balle, wenn da noch keine Ballenfäule ist, dann sollten wir wirklich, ich möchte sagen, 20% oder die Balle sollte da bleiben. So machen wir die Hohlkehlung nur im Großen und Ganzen im Sohlenbereich, wo so vom einem Drittel vom spitz, nicht der erste Drittel, ungefähr, ich möchte sagen, ungefähr 2,5 Zentimeter rund um den Punkt, wo das Sohlengeschwür normal passiert. 2,5 Zentimeter rum. Wenn wir einen Punkt machen, wo das Sohlengeschwür ist, muss man da ungefähr 2,5 Zentimeter rundum gehen und alles wirklich schön austrennen. Auch die inneren scharfen Kanten austrennen, weil wenn wir die inneren scharfen Kanten austrennen, dann haben wir eine gute Vorbeugung für den Limax. Das ist die beste Vorbeugung für den Limax.
Mhm. Und dann haben wir, also dünn schneiden heißt dann wirklich, wenn man dran drückt, das bewegt sich. Also das ist jetzt nicht mehr so, wenn man aufs Horn drückt, da passiert fast nichts, sondern das ist dann wirklich, wie wenn man auf eine Haut drauf drückt, schon fast, wo wirklich was sich bewegt. Wenn man das sonst nie macht, dann ist die Vorstellung erstmal vielleicht fremd oder wo man sagt, okay, darf man das schon, aber da, wenn es auch wirklich mal ein Tropfen Blut kommt, da ist die unkritische Stelle in der Hohlkehlung.
Ja, da bist du richtig. Wir müssen da wirklich, wie mehr das wir da wegnehmen, wie länger es braucht, es zum wieder überwachsen. Und speziell, wenn die Kuh schon mal eine Verrötung hatte, wissen wir heute, dass dann in dem Sohlengeschwürregion das Sohlenhorn immer schneller produziert wird, weil es ist eine Reaktion zum Schaden, der innen gemacht wurde, zum Klauenbein, zum Fettpolster oder Unterhaut. Und wenn man da eine extreme Hohlkehlung macht und schön ausdehnt, dann braucht es mehr Zeit, dann reduzieren wir den Hornwachs im Sohlenbereich, weil dann das Gewicht richtig auf den Truckrand und den Spitz verleiht wird.
Mhm. Und wenn man jetzt hat das, also das ist der Schritt 3, das heißt, wir haben jetzt Schritt 1 bis 3 erfolgreich gemacht. Du hast noch einen vierten Schritt. Was ist in dem vierten Schritt dann noch zu tun?
So, der vierte Schritt ist gleich wie die in der funktionellen Klauenpflege, dass man, wenn man ein Sohlengeschwür hat oder eine weiße Linieneffekt hat, dass man dann den hinteren Sohlenfläche, so vom Spitz bis nach hinten die Trachtenhöhe verringert, gerade down zum normalen in der Nähe der Lederhaut. So wirklich das Ganze runterbringen und auch auf der gesunden Klaue einen Klotz ankleben. Das wäre dann der vierte Schritt. Und das wird hauptsächlich nur an der Außen-Hinten-Klaue erfolgen. So nie an einer anderen Klaue. Hauptsächlich Außen-Hinten, von nie an der Innenklaue hinten. Das wäre dann nicht etwas Gutes.
Und wenn man jetzt die Klauenpflege erfolgreich macht und wenn man auch einfach die anderen Faktoren im Stall gut gelöst hat, welche Anzahl an Kühen, die jetzt auffällig werden, die man dann in den Klauenstand holt, was ist da normal? Wenn man jetzt 100 Kühe hält beispielsweise, ist dann irgendwie normal, dass irgendwie 2, 3 im Monat kommen oder in der Woche oder im Jahr? Oder wo würdest du sagen, man ist gut dahinter mit der Klauenpflege, wie wir es anfangs besprochen haben? Welche Anzahl an Lahmheiten ist dann noch irgendwo normal, in Anführungsstrichen, oder wirklich schwer vermeidbar?
Ich denke, wir wissen ja, dass Mortellaro auf vielen Betrieben ein großes Problem ist. Und ich denke, mit der funktionellen Klauenpflege und vielleicht ein anderes Wort, das ich noch brauche für den ersten Schritt, ist Aufstellen. Aufstellen heißt, wir müssen die Kühe auf den Spitz stellen. Ja? Und so, der Winkel im Spitz sollte zwischen 52 und 58 Grad sein, sodass das Gewicht auf dem Spitz ist Und das hilft dann auch, weil der Mortellara, aber das hilft auch, weil der Spitz hat die stärkste Aufhängung vom Klauenbein und dem Tragrand. So, wenn wir das machen, das macht einen großen Unterschied. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir, wie ich vorher gesagt habe, durch die kritischen Phasen, das richtig gemacht wird. Und wir sehen heute, wenn ich Daten anschaue auf der ganzen Welt, die meisten Lahmheit passiert von Mitte August bis Ende Oktober. Ja, und das geht zurück zum Hitzenstress im Sommer. Und zur gleichen Zeit, wenn wir das anschauen bei Tagen in der Laktation, viele von dieser Lahmheit ist die ersten 30 Tage nach dem Abkalben und dann wieder zwischen 80 und 120 Tagen nach dem Abkalben. Das sind dann die Peak-Lahmheiten, hauptsächlich Sohlengeschwüre und weiße Liniendefekte. Sohlengeschwüre, für mich ein Sohlengeschwür ist die Krankheit von Kühen, die zu viel stehen. Ja, so ist Verrötung. Und weiße Linien sind Kühe, die im Anstieg sind, im Sommer, halb in, halb aus in der Liegeboxe stehen, glatte Böden, in vielen Fachen schlechte Spaltenböden, auch nicht flache Laufflächen und Kühe treiben. Das sind die Ursachen immer hinter den weißen Liniendefekt. Im Spitz, da sollte keine Lahmheit sein. Im Spitz muss ich sagen, er sollte auf 100 Kühe nicht mal vielleicht eine im Jahr. Wenn wir da mehrere haben, vielfach geht es zur Klauenpflege zurück. Unser Ziel ist, zum weniger wieder vor 4% weiße Liniendefekte, so aus von 100 Kühen, vor 4 Kühe mit weißen Liniendefekten.
Ist das pro Jahr oder pro Monat?
Pro Jahr.
Pro Jahr, okay. Also 4 weiße Liniendefekte im Jahr? Ja.
Zwei Sohlengeschwüre pro Jahr. Und you know, Spitzengeschwüre weniger als 1%. So weniger, sagen wir eine von 100. Okay? Hm. Und dann die Mortellaro, wenn wir das richtig machen, ist es sehr realistisch, dass wir da wirklich unter 8% der Kühe pro Jahr Mortellaro haben. Dass wir Mortellaro behandeln müssen. Und das ist ein Ziel, das wir fast auf jedem Betrieb
anstreben?
Ja, anstreben können. Mhm. Viele Betriebe sind auf diesem Niveau.
Okay. Ist es dann so, dass wenn man jetzt eine Kuh hat, die irgendwie nicht mehr so schön geht, du hast ja gesagt zu uns, das weiß ich noch, du hast so eine Skala, die gibt es ja, die Lahmheitsscore-Skala gibt es ja von 1 bis 5, wo man beschreibt, 1 läuft wunderschön und 5 ist so richtig Humpelbein. Und du sagst, mach nicht Skala 1 bis 5, sondern mach Skala 1 bis 3. Du hast, glaube ich, gesagt, 1 ist einwandfrei, 2 ist irgendwie leicht eingestenkt und 3 ist dann die schlechte, richtig lahme Kuh. Also du hast jetzt uns ja gesagt, die Zielwerte, die wir haben für weiße Liniendefekte, für Sohlengeschwüre und für Mortellaro. Und sagst du dann, so eine Kuh, die jetzt ein Zweier hat, die jetzt einfach nicht hundertprozentig schön geht, die muss in den Klauenstand, aber die zählt jetzt in meiner Statistik sozusagen noch nicht dazu? Oder wie grenzen wir das ab, jetzt rein vom Verständnis her?
Ja, so die Nummer 2 Kuh, sie kann eine Kuh sein, die vielleicht mal ein Problem gehabt hat, ein Sohlengeschwür, eine weiße Liniendefekt. Und wir wissen heute, dass da permanenter Schaden ist am Klauenbein, und der Lederhaut und zu der ganzen Anatomie. Und darum ist ihr Gehen ein bisschen beeinschränkt oder nicht normal. Und Vielfach brauchen diese Kühe nur Kontrolle von Zeit zu Zeit. Und das sind dann die Kühe, die ich im Sommer, im Juni, Juli und August wahrscheinlich jeden 66 Tage schnell die Hohlkeilung nachschneide. Wenn ich da ein bisschen aufstellen kann, so erster Schritt und dritter Schritt hauptsächlich. Aber einfach Kontrolle machen, weil wir müssen immer verstehen, wenn wir eine lahme Kuh haben, da sind wir zwischen 6 und 8 Wochen zu spät.
Mhm.
Ja, so wenn wir die auf den Kalender wieder draufbringen oder mit dem Herd Management System wieder jetzt gerade bis im Juni alle 19 Tage schnell die hinten klauen, wieder checken, Kontrolle machen und vielleicht ein bisschen aufstellen, Hohlkehlung nachschneiden, dann bekommen sie nicht lahm. Das Ziel ist nie eine Nummer drei Kuh haben. Aber es passiert gleich von Zeit zu Zeit. Zum Beispiel wirklich, wenn wir da alles richtig haben, guter Kuhkomfort, gute Kuhkühlung und die Kühe wirklich schön ablegen, ist es möglich, auf Großbetrieben, da sind wir mit jährlicher Durchschnittslahmheit sind wir in weniger als 5%. So von 100 Kühen, das 5 Kühe pro Jahr lahm bekommen. Aber wenn da Mortellar am Spiel ist, kann es und wir das nicht gut im Griff haben, kann es sein, dass wirklich dann mehr lahme Kühe vorkommen. Aber mit den Klauenläsionen ist das eine realistisches Ziel.
Mhm. Häufig wird der Fütterung ein großer Einfluss nachgesagt, was die Klauengesundheit betrifft. Wie siehst du das? Ist die Fütterung, also ob man jetzt sehr stärkereich zum Beispiel unterwegs ist oder zuckerreich, einfach in irgendwelche vielleicht Extreme dann oder auch nur nicht ganz ideal. Inwieweit macht deiner Meinung nach die Fütterung die Klauengesundheit?
Das wird immer gesagt. Und von der Fütterung müssen wir verstehen, dass wirklich in der Fütterung die Spurenelemente haben wahrscheinlich den größten Einfluss zur Klauengesundheit. So, wir wissen, dass zum Beispiel Zink ist sehr wichtig für die Zellenwandstärke und den Zellenwandbau. Und dann zum Beispiel Biotin ist wichtig für den Zwischen, die Zellen zusammenbringen. So für mich ist der Zement, der die Zellen zusammenhält. Ja? Und mit diesen Spurenelementen oder Vitaminen muss es wichtig sein, dass es ausgeglichen ist. Von der Ration, da sind keine guten Daten weltweit, die Fütterung mit Lahmheit verbinden. Das waren schlechte Versuche. Das ist kein guter Versuch. Aber wir wissen heute, dass zum Beispiel Stehzeit spielt eine große Rolle mit Lahmheit, speziell Sohlengeschwüren und auch wieder Vaseline-Defekten. Und so, wenn die Kuh ablegt, eine gute Boxe hat zum Ablegen und dann auch wieder frisst, geht sie auch wieder fressen, weil wenn sie ablegt, dann geht viel mit dem Wiederkäuen an und wenn sie wiederkäut, dann geht sie wieder fressen. Und das Wichtigste von der Fütterung ist in meiner Meinung immer, was ich da sehe, ist die Ausgeglichenheit. Dass die Kuh 24 Stunden im Tag die gleiche Ration hat und dass sie zeitlich geliefert wird, nicht einmal am 8 Uhr im Morgen, das nächste Mal um 11 Uhr. Das ist, was die Probleme bringt von der Fütterung. Wenn ich da Großbetriebe anschaue, die Fütterung erfolgt almost bei der Minute. Ja? Jedes Mal, wenn die Kühe am Morgen vom Melken zurückkommen, da ist frisches Futter im Futtertrog. und oder im Futtertisch. Und für mich, das sind die wichtigsten Dinge, die wir beobachten müssen, wenn wir Hochleistungstiere füttern.
Vielen Dank schon mal bis hierher an Karl Bürgi. Ein wirklich sehr spannendes Interview und du merkst, wie er für das Thema brennt, wie viel Erfahrung er auch in dem Ganzen mitbringt. Und da bist du sicher schon gespannt auf den zweiten Teil vom Interview. Der zweite Teil kommt dann beim nächsten Mal raus, in 2 Wochen voraussichtlich. Und da geht's dann um den passenden Boden für die Kühe, um Gummibeläge auf den Böden und was erfolgreiche Betriebe gemeinsam haben. Und wenn du gerade eine Baustelle vor dir hast, wenn du gerade einen Stall planst oder einen Umbau planst, dann melde dich bei mir. Im Kuhstall bei Online-Kurs, da erfährst du alles, was du für deine Planung wissen musst, von Laufgangbelägen über die Liegeboxen, über die Melktechnik, alles, was in einen Stall reingehört. Und so ein Stallbau, der kostet immens viel Geld, der macht richtig viel Arbeit. Umso wichtiger ist es, dass die Arbeit danach besonders gut läuft und dass der Stall einfach besser wird für die Kühe. Und genau dafür ist der Kuhstallbau-Online-Kurs da. Melde dich bei mir, in einem kurzen Telefonat finden wir heraus, ob der Kurs für dich geeignet ist. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau-Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzl.